2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Das ist mega kostenlos.
Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, wir haben Montag, den 22. Februar 2021. Es ist circa 5 Stunden vor 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen SV Darmstadt 98, welches unsere braun-weißen Jungs mit 3 zu 2 für sich entscheiden konnten. Burgstaller und Mamouche trafen für unsere braun-weißen Jungs, Skarke und Dorsun machten dann das 1-2 und das 2-2 und kurz vor Schluss machte Guido Burgstaller das 3-2. Heute wieder mit an Bord ist Daniel. Moin Daniel.
Hallo, liebe Hörerinnen und einen herzlichen Glückwunsch zu den 3 Punkten von meiner Seite aus.
Ich danke dir. Wie geht's dir denn generell nach dem Spiel und vor allen Dingen nach der turbulenten Schlussszene?
Ja, also ich habe es heute Vormittag nochmal nebenher laufen lassen, neben meiner Arbeit von zu Hause aus. Da konnte ich dann ein bisschen neutraler reinblicken auf das Ganze. Von daher gesehen ein ganz amüsantes, nettes, gut anzuschauendes Spiel. Es ist natürlich aber auch sehr ärgerlich gewesen.
Ja, das glaube ich dir. Bevor wir ins Spiel reinstarten, wie war denn dein Tag an dem Tag, wo du geguckt hast? Und wie hast du es verfolgt? Hast du es gehört? Hast du es geguckt? Wie war das so bei dir?
Ja, wir hatten bei uns dann ein feines Frühlingswetter. Ich habe dann in Mangelung eines Balkons das Spiel mit offenem Fenster verfolgt. Und ja, dadurch haben wir natürlich brutal geärgert, dass ich dann doch nicht rausgegangen bin und spazieren gegangen bin oder ähnliches. Aber es war ansonsten, haben wir alle einen guten Tag gehabt. Ich hoffe, ihr dann auch alle draußen und du natürlich auch.
Ja, ich habe den Tag sehr genossen. Denn lass uns mal zu den Aufstellungen kommen. Bei uns war alles so wie immer, es haben die gleichen gespielt in der gleichen Formation. Man könnte noch erwähnen, dass besonders, weil wir gerade aktuell so viele gute Spieler haben, dass ein Marvin Knoll, ein Mackinock und ein Flach es noch nicht mal in Kader geschafft haben, obwohl die voll trainiert haben und voll fit sind. Wie sah das denn bei euch aus?
Also bei uns war dann, wie ich am Freitag, glaube ich, auch schon angekündigt hatte, dass da zumindest Clemens und Hermann wackeln. Die waren auch nicht dabei. Wir hatten dann ein bisschen umgestellt gehabt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dass wir zum einen, also von der Viererkette abgerückt sind, zu einer Dreierkette hinten dann, also eigentlich die Innenverteidiger haben sich da aufgereiht. Dann haben wir den etatmäßigen Außenverteidiger sind eine Reihe hochgerückt. Skarke ist auf rechts eingesprungen, Holland wie immer auf links, das ist soweit in Ordnung. Ansonsten gab es so von vorne in der Offensive dann keine Veränderungen.
Du hattest ja hinten rechts noch im Vor-dem-Spiel-Gespräch als mögliche Schwachstelle angesprochen.
Ja.
Wie warst du denn? Warst du zufrieden mit der, oder sagen mit der Fünferkette und mit der Besetzung hinten rechts?
Das, natürlich. Bei 3 Toren weiß ich jetzt nicht, aber natürlich sind das alles 3 Dinger gewesen, die hauptsächlich individuell verbockt worden sind. In meinen Augen soweit. Wir waren jetzt deutlich länger im Spiel, beziehungsweise es war ein deutlich besseres Spiel als die Wochen davor. Von daher hat das System von Markus Anfang so weit gegriffen, dass man vorne immer noch 4 Tore schießen kann, wenn man hinten 3 kassiert. Und mit viel Konjunktiv und wenn man jeden Latten- oder Aluminiumtreffer zählen würde, dann wäre es auch vielleicht noch so gekommen. Aber ansonsten war das so makaber oder so blöd, wie das anhört, schon eine okaye Abwehrleistung.
Okay, dann lass uns mal ins Spiel reinstarten. In der 2. Minute hatten wir direkt eine Großchance. Wir sind ja für unsere Raketenstarts bekannt. Nach Flanke von Salazar hat ein Burgstaller, das ist 11 Meter gewesen sein, den Ball zu zentral auf Schuhen gebracht. Aber ihr hattet danach, ich glaube in der 7. oder so, durch Dorsun auch noch eine Torannäherung oder eine Chance. War schon eigentlich so, wie wir es erwartet haben. Direkt offenes Visier und Attacke.
Ja, ich dachte eigentlich, wir stehen ein bisschen tiefer, aber durch die Systeme oder dadurch, dass die Last, die sonst Patrick Herrmann trägt als Rechtsverteidiger, jetzt auf 2 Schultern verteilt wurde und dass die deutlich angenehmere taktische Variante ist oder vielversprechender, hat man da schon gefällig mitgespielt. Also so hätte ich es jetzt nicht erwartet gehabt. Und
ja, ich fand ganz interessant, dass echt beide Mannschaften in der Regel, bis auf ein paar Ausnahmen, echt direkt vorne immer draufgegangen sind. Mhm. Ballwort gespielt und direkt Attacke, Attacke, Attacke. Das war echt richtig, richtig intensiv. Ich fand noch relativ lustig, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, das haben unsere Spieler beim letzten Spiel in Nürnberg das erste Mal gemacht, bei der Eckenvariante. Stellen sich alle an den ersten Pfosten und alle heben die Hände hoch. Ich weiß nicht, ob sie dem Torwart die Sicht versperren wollen oder sonst irgendwas. Hat natürlich nicht so viel eingebracht. Und da ist mir noch aufgefallen, dass dann unser Eckenschütze Paccarada, wenn er beide Hände nach oben reißt, dann stellen sich halt alle Spieler auf den ersten Pfosten und heben auch die Hände. Und wenn er die Hände so seitlich ausstreckt, dann wird dabei auf dem zweiten Pfosten gespielt. Aber in letzter Zeit sind unsere Ecken nicht wirklich so unsere Stärke.
Damit beraubt ihr euch einer wichtigen Waffe im Spiel gegen den SV Darmstadt 98. Im Allgemeinen könnte man sich dann nochmal fürs nächste Jahr merken, sofern ihr nicht aufsteigt und wir nicht absteigen. Ist mir selber nicht aufgefallen, bin ich ehrlich, hab da nie so das Auge drauf, außer es sind dann wirklich solche ganz berühmten Sachen. Oder ich sehe, der neue Trend bei Freistößen, bei direkten Freistößen, ist der Flachkörper.
Ja.
Der hinter der Mauer steht.
Aber wir haben ja auch gesehen, wieso, weil Kofi Schiré hat ja in Heidenheim so das eine Tor gemacht, was jetzt ja auch zur Wahl des Tores des Monats steht.
Ja, natürlich. Also es hat ja auch so ein bisschen seine Berechtigung. Das muss ich ja auch zugeben. Ich wäre nur nie drauf gekommen. Also das ist, sich da so zu positionieren.
Ja, das ist mir bei unseren Ecken nur aufgefallen. Ich hatte mich die letzten Wochen immer wirklich drüber beschwert und aufgeregt, dass bei unseren Ecken wirklich erstens sehr wenig Gefahr ist und die zweitens auch zufällig irgendwo im 16er niederschlagen. Das ist jetzt zumindest schon mal ein bisschen besser geworden, dass man erkennen konnte, wo sie hingehen sollten. Mhm. Hat aber natürlich auch nicht so viel gebracht. So, dann lass uns mal weitergehen. 26. Machen wir das 1:0. Kofi Schiré setzt sich gegen drei Spieler durch, spielt den Transal zu Becker, der ihn nochmal einen weiter nach rechts rauslegt, zu Olsen. Der bringt ihn dann scharf halb hoch Richtung Tor, wo Schuhn dann noch dazwischen springt, den Ball aber nicht festhalten kann und der zu Burgstaller springt. Wie hast du das gesehen? Kann er den anders abwehren? Kann er den festhalten?
Ich glaube nicht. Vielleicht hätte er ihn wegfausten, anstatt so wegschaufeln können, weil dann wäre der Effekt oder der Ball würde weiter wegfliegen. Aber ja, das sieht natürlich unglücklich aus, aber Burgstaller hat da einfach den richtigen Riecher, steht da und perfekt, also Strafraumstürmer, mehr besser kannst du es ja gar nicht machen. Also du stehst da, wo der Ball hinkommt.
Ja.
Und das hört sich ja so schön floskelig an, aber das brauchst du halt auch als Stürmer und perfekt. Und der Sky-Moderator ist ja auch voll des Lobes schon gewesen, dass er ein Ausnahmespieler ist und er sich ja dann doch nur in den Dienst der Mannschaft stellt und so weiter. Aber das befürchtete Burgstaller-Tor war dann doch schon gefallen und die Serie läuft weiter für ihn.
Ja, ich glaube, er hat jetzt 7-mal am Stück getroffen und auch vor allen Dingen 5-mal das wichtige 1:0 gemacht.
Mhm.
Was er,
das wollte ich noch raussuchen, beziehungsweise dich abfragen. Das sind dann auch Spiele gewesen, die ihr nicht mehr verloren habt, oder?
Nee, ich glaube, er hat jetzt
zumindest dann höchstens unentschieden raus.
Er hat in jedem Spiel, bis auf Bochum, meine Zeitrechnung ist jetzt immer ab Würzburg und ich glaube im Spiel entweder Würzburg oder Kiel war das erste Mal wieder dabei nach seiner Verletzung.
Ja.
Und dann hat er sozusagen jedes Mal getroffen und wir haben in dem Zeitraum nur gegen Bochum verloren. Also wir haben eigentlich jedes Mal gewonnen und halt gegen Kiel nach dem Punkt, aber da hatte Mamouche das Tor. Also man könnte auch fast schon sagen, ohne dass ich jetzt genau weiß, dass wir fast jedes Mal auch gewinnen, wenn Herr Burgstaller ein Tor oder das 1:0 macht. Dann hatten wir noch kurz vor der Halbzeit das Kopfballtor von Ziereis nach dem Freistoß, wo Foul gepfiffen worden ist. Ich werfe jetzt einfach mal einen Raum. Es wurde ja nachher noch mit dem Videoassistenten geprüft. Wenn der Schiedsrichter es nicht pfeift, würde der Videoassistent auch nicht eingreifen und das zurücknehmen? Oder hast du das anders gesehen?
Ich glaube, er hätte nicht eingegriffen. Das sehe ich jetzt, weil ansonsten war das ja natürlich ein normales Tor. Ich habe das so dann gedacht, das ist so ein normaler Zweikampf wie du im Strafraum beim Standard 50 Mal im Spiel siehst. Und da ist natürlich immer das Geschrei ist nicht groß, aber du denkst halt, dann kannst du 5 Elfmeter geben im Spiel oder halt, es wird selten als Stürmer faul gepfiffen, deswegen hat das vielleicht ist das auch noch ein bisschen in Erinnerung geblieben.
Ja, Timo Schulz hatte noch in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass er Zierheiß immer ein bisschen aufzieht dafür, dass er so torungefährlich ist.
Ja, jetzt kommt sowas.
Jetzt kommt auch sowas dazu. Da habe ich mir noch als letztes notiert vor der Halbzeit. In der 45. hatte Melem nochmal einen Schuss auf 16 Meter. Der Ball ist irgendwie durchgerutscht zu ihm und zieht ihn auf 16 Meter rüber. Wie fällt denn dein Fazit für die erste Halbzeit aus? Ich würde sagen, es war ein intensives, ausgeglichenes Spiel, aber ich würde schon sagen, dass das 1-0 zur Halbzeit verdient war für uns. Oder würdest du da widersprechen?
Ich denke auch. Also es war aus Liliens Sicht dann schon ein okayes Spiel gewesen. Trotzdem hat dann St. Pauli dann doch die klareren Chancen gehabt. Also selbst wenn wir das Tor jetzt nicht mitzählen, was wir ja auch nicht gemacht haben, aber wenn wir das mal nicht in Betracht ziehen, war das schon 1-0, wo man sich jetzt nicht beschweren kann, weil das einfach dann ein bisschen konzentrierter, eine Spur besser war, das Spiel. Völlig so, ich glaube, da wird auch keiner sich drüber mehr beschweren. Es war ein gutes Spiel von Lilien, viel besser als in den Wochen davor. Zeigt auch so ein bisschen, glaube ich, unser Dilemma auf, was möglich sein kann, beziehungsweise sieht man dann vielleicht auch nur in der zweiten Halbzeit, wenn wir darüber reden, was möglich sein kann, wenn. Ja, aber ansonsten war ich da zufrieden. Das Spiel gibt mir auch, oder auch beide Halbzeiten, geben mir jetzt auch nochmal ein bisschen Hoffnung für die nächsten Wochen. Schon mal als vorgezogenes Fazit.
Ja, dann Markus Anfang muss dann ja irgendwie die richtigen oder sehr laute oder was für Worte auch immer gefunden haben in der Halbzeit. Weil dann seid ihr ja richtig, also mit richtig Druck, mit richtig Tempo, mit richtig Torschancen aus der Halbzeit gekommen.
Jo.
Was sagst du? Ja, 46. der Freistoß von Kempe. Da hatten wir vorher auch noch drüber gesprochen, dass es in den letzten Wochen ja eher seine Standards nicht mehr ganz so griffig waren.
Ja, aber zumindest schon mal ein Ausrufezeichen. Er hat gesagt, er ist wieder da.
Ja.
So in der Art, ne?
Und er hatte ja noch ein, zwei mehr Sachen. Also da, sagen wir so, da hätten wir uns nicht beschweren können, hättet ihr direkt nach der Pause das 1-1 gemacht.
Ja, Dursun hatte noch mal einen Flachschuss, den euer neuer Torwart, deswegen ist mir der Name nicht ganz
Stojanovic,
gut pariert hatte, der ein gutes Spiel gemacht hat. Und ja, nicht nur den, sondern dann später nochmal eine Riesenchance gut im 1-1 vereitelt hat.
Das war, wo es 2-2 stand, ne?
Richtig, ja. Genau.
Ja, das hat ja, Timo Schulz auch angesprochen, da wurde er wieder auf Burgstaller angesprochen und hat gesagt, dass das echt eine Mannschaftsleistung ist, was wir hier seit Wochen machen, aber auch, dass Stojanovic beim Stand von 2-2 St. Pauli da richtig gerettet hat.
Ja, aber da kommen wir später nochmal drauf, dann klar. Also es war dann schon, dann wurde das Spiel sogar noch besser. Also das war schon, also als Zweitliga-Fan ist man ja Kummer gewöhnt und fußballerischer Art und Weise und ich denke, das war schon eines der besseren Spiele, die wir jetzt in der zweiten Liga auch hatten. Also ein schönes Spiel auf Augenhöhe, ohne dass es was für Taktik Genießer ist, sondern das ist ja meistens dann eben so ein 0-0 und alle langweilen sich, sondern es war ein richtig gutes Spiel gewesen von beiden Mannschaften.
Ja, und auch offensiv richtig interessant.
Mhm, genau.
Denn kurz vor unserem 2-0 haben wir die Riesenchance auf das 2-0. Da spielt Eric Smith überragenden Ball. Ich weiß nicht, ob es aus dem Freistoß war oder ob es aus dem Spiel heraus war, zu Burgstaller. Hast du das noch im Kopf?
War das? Ich glaube, das war irgend so ein Freistoß bei euch in der Hälfte. Alle sind noch ein bisschen unsortiert. Und dann, ein gutes Auge von Smith, der nicht zu Unrecht gelobt wurde für sein Spiel am Samstag.
Ja, der hat jetzt sagen, beim Tor, beim 2-0 hat er ja auch noch den Traumpass gespielt, also zwei echt perfekte Diagonalbälle und hat ja auch, was der defensiv auch in der ersten Halbzeit da abgeräumt hat und zerstört hat und Keim erstickt hat, das war echt, da hat man also langsam seinen kompletten Wert, offensiv wie defensiv, für die Mannschaft gesehen. Aber dann auf jeden Fall wird Burgstaller durchgeschickt, legt rüber zu Mamouche, der ihn dann einmal annimmt, sich ein bisschen viel Zeit lässt und Paulsson sich dann noch in allerletzter Not dazwischen schmeißt.
Ja.
Das war schon die riesige Chance auf das 2-0 und ein paar Minuten später machen wir dann das 2-0, wo Smith wieder so einen, diesmal einen diagonal gechippten Ball zu Mamouche nimmt. Er nimmt ihn an, legt ihn einmal an Mai vorbei und schießt ihn mit dem Außenrist ins Tor zum 2-0.
Ja, natürlich schön herausgespielt, aber Mai steht da halt auch einen Meter zu weit weg von seinem Mann. Also da stand er im Raum nicht gut.
Ja, und das ist bei uns aktuell der Unterschied, dass wir sagen, nicht nur die Chancen auch rausspielen, sondern sie auch echt so konsequent nutzen. Und also er nimmt den Ball ja an und geht noch an einem vorbei. In der Hinrunde hätten wir 500 Mal den Ball dahin flanken können. Es wäre niemand im 1 gegen 1 vorbeigegangen und hätte ihn dann noch reingemacht. Das ist echt einfach dann die neue Qualität und Entschlossenheit, die wir aktuell auf den Platz bringen. Und dann, das waren ja 5, 4, 5, 6 richtig verrückte Minuten. Und bei uns ist das relativ oft so, dass wenn wir 2-0 in Führung gehen, dass wir dann warum auch immer komplett abschalten. Und habt ihr auch in der 64. und in der 66. zwei Tore gemacht. Einmal Dorsun-Vorlage auf Skarke und einmal Skarke-Vorlage auf Dorsun. Ist dieses Trio schon mal vorher so in Erscheinung getreten oder ist das jetzt neu entstanden?
Eigentlich nicht. Also der Lieblingsvorlagengeber für Dorsun war bisher immer Peck, der Südkoreaner. Skarke ist einer, der die schönen Tore macht eigentlich, wo du denkst, oh, ist eigentlich nicht schön reingehauen. Also der hat einen Schuss, den hast du, einen guten Schuss. Der hat ja auch beim 2-1 richtig, hat das Netz auch richtig, das Tor gewackelt, das Netz gezappelt. Und ansonsten ist Skarke immer so ein bisschen auch so ein Versprechen gewesen, das ein bisschen zurückgeblieben ist von hinter den Erwartungen. Er lässt aufblitzen, sein Problem in der Hinsicht ist, dass er er ist kein Rechtsverteidiger, kein Außenverteidiger, er ist aber auch kein reiner Flügelstürmer und er ist aber auch kein zentraler Mittelfeldspieler. Deswegen hängt er da immer so ein bisschen rum.
Also kann überall und nirgendwo.
Richtig, das Stichwort Polyvalenz kommt hier rein, wobei die Defensivaufgaben kamen jetzt erst im Laufe der Saison und wurden aus der Not heraus geboren. Eigentlich ist er ein Flügelflitzer und trifft eigentlich aber auch nur so 4 bis 5 Tore macht er pro Saison leider nur. Also da fehlt es halt auch irgendwie. Wobei er die er macht, halt auch wirklich schön sind. Das geneigte Zuhörer können sich mal das Tor am ersten Spieltag gegen Sandhausen oder in Fürth anschauen beim Auswärtsspiel. Das war schon nicht schlecht. Aber es fehlt da immer noch so das Alleinstellungsmerkmal für eine Position, wo er sagen kann, gut, er ist da bist du dann jetzt wirklich gesetzt. Also er ist so ein Opfer bisschen seiner Vielseitigkeit.
Ja, aber ich fand das Tor war an sich auch ganz schön. Nach der Flanke, wo Dorsun abliegt, dann auch echt trockener Volley, links unten rein, richtiger Strahl. Und das Tor von Dorsun hatten wir vorher auch angesprochen, dass immer die Torjäger und Mittelstürmer gegen uns treffen. Mhm. Genau wieder so gekommen. Und das Tor war auch, wir hatten schon ein paar von diesen Toren. Normal kassieren wir oft Tore mit einer Flanke auf dem Halbfeld, mit dem Kopfball zwischen unsere beiden Innenverteidiger. Mhm. Aber das hatten wir in Heidenheim auch schon, dass ein Pass oder scharf aufs Tor und sich der Stürmer entweder vom Außenverteidiger, vom Innenverteidiger im Rücken wegstehlt und ihn dann aus ein paar Metern einschieben kann. Und das ist jetzt genau so wieder eingetreten.
Das sah ein bisschen, aber auch schon ein bisschen geübt aus. Das hätten wir es im Training schon mal gehabt. Aber ja. Das ist natürlich auch schwer zu verteidigen. Die Dinger, die dazwischen Torwart und dem Innenverteidiger reinrutschen oder durchlaufen. Wenn die halt natürlich mit einer präzise und scharf reinkommen, dann ist das ja ein Geschenk für jeden Mittelstürmer. Und du stehst halt da als Abwehrspieler bzw. Torwart, siehst du da immer ein bisschen blöd aus.
Ja, und aber ich denke mir, solange wir offensiv so ein Feuerwerk machen und in der Regel mehr Tore schießen, als wir kassieren, kann man auch über die ein, zwei Sachen defensiv weggucken, solange es noch gut geht. Dann nach dem 2-2 haben wir auch auf eine Fünferkette umgestellt und haben dann dadurch wieder mehr Zugriff bekommen. Und dann das Tor in der 82. Da ist jetzt die goldene Frage. War es ein Traumpass oder schlägt er ihn zufällig hinten raus? Und also das Paulsson hat auch Markus Anfang in der PK nach dem Spiel gesagt, also ist halt einfach ein Fehler, wenn der Ball so lange in der Luft ist und für so eine weite Distanz darf man sich da einfach nicht verschätzen.
Nee. Ich glaube, im American Football gibt es ja den Begriff des Hail Mary Passes, so der in der letzten Sekunde geworfen wird, einfach nach vorne in der Hoffnung, dass der, dass da einer ist, um ihn fängt und dass es dann einen Touchdown gibt. So hatte ich das im ersten Blick auch gehabt. Der schlägt einfach mal nach vorne und guckt, was kommt. Und ist ja auch legitim. Das möchte auch nichts schlecht reden hier. War natürlich auch hier, natürlich, Paulsson verschätzt sich, Höhn steht auch ein bisschen zu weit weg, Burgstaller steht dafür perfekt. Bin nur am Überlegen, ob man Schuhen da was angreifen kann, aber mit der Wucht, die Burgstaller da in den Schuss reinlegt und der halt in so einen blöden Winkel zu den Torwart kommt, da kannst du dich, der ist so nah am Gesicht, keiner hält da so richtig das Gesicht dran, der kriegt die Arme nicht hoch. Vielleicht steht noch die Sonne ein bisschen tief, das kann natürlich auch sein, das sieht da auf jeden Fall blöd aus. Aber ich möchte ihm nicht angreifen, also zu 100%, aber das wäre auch zu viel. Er sieht halt dabei blöd aus, aber das ist natürlich auch wieder schön angenommen, reingehauen. Steht auch wieder da, er setzt sich halt einfach durch, also er muss sich ja nicht immer durchsetzen, aber er hat dafür das Auge.
Nimmt ihn mit dem rechten Fuß an. Ja.
Schönes Tor. Ja, kannst du nichts machen. Das ist halt wirklich dann so ein Stürmer, macht die Buden dann einfach. Ein richtig guter Stürmer. Das ist ein gut investiertes Geld. Das ist wirklich schon. Ich habe schon Overs ganz oben in der zweiten Liga drin. In meinen Augen. Weil ich habe da auch überlegt, wo er auf Schalke war, ja dann so ein bisschen Buhmann, aber wenn du dann auch nur die nackten Zahlen liest, dann ist das ja alles okay gewesen. Aber ich weiß, war halt die letzten Jahre oder die letzte Saison auf Schalke war bei ihm halt nicht so gut, aber das ist nun mal auf Schalke in den letzten zwei Jahren, da war gar nichts so richtig gut. Und irgendwann bist du da auch mal wahrscheinlich mental ein bisschen durch und dann hilft dir einfach so ein Neustart irgendwo anders. Und das sieht man ja da.
Ja, ich glaube, an ihm. Bei Schalke war auch, wenn Guido Burgstaller ist ja auch nicht der feinste Edeltechniker. Und wenn er halt bei so einem Verein wie Schalke in der Bundesliga spielt und dann halt nicht mehr seine Tore macht und es zudem dann auch öfter manchmal ein bisschen unglücklich aussieht, dann kann das gut mal sein, dass da so eine Negativität oder was auch immer entstehen kann. Mhm. Und ich will Herrn James Lawrence jetzt auch nicht zu nahe treten, aber ich glaube nicht, dass es so, weil er hat ja auch relativ viel Druck da an der Seitenlinie, an der Mittellinie bekommen.
Ja, das ist ja von zwei Spielern wird er ja auch zumindest mal angegriffen, ja. Und ich glaube, hau ihn einfach mal Hosten raus. Also dann ist der Ball besser als dort an der Mittellinie verlieren oder
Vielleicht ist ja auch so ein Mix. Also vielleicht sagt man ja auch, ey, wenn wir von da den Ball dahin schlagen, dann läuft schon mal XY in die Position oder in den Winkel da rein. Das kann ja, vielleicht ist es ja so ein Mix aus gewollt, grundsätzlich geplant.
Vielleicht kann das euer Taktikfuchs Tim da nochmal aufklären, genau.
Ja. So, dann die letzten Minuten geht's richtig rund. 86. köpft Seidel noch nach einem Freischuss gegen die Latte. Ja, da habe ich schon gedacht, boah.
Entschuldigung.
Jetzt wird's eng.
Ja. Aber es ist, war das da Seidel? Es war Dursun, glaube ich, gewesen. Und Seidel stand da quasi vorm leeren Tor und einer eurer Abwehrspieler hat dann noch in letzter Sekunde gerettet. Mhm. Vor ihm, vor Aaron Seidel.
Ja, das hat Timo Schulz auch nach der PK oder bei der PK nach dem Spiel auch angesprochen, dass wir in den letzten Aktionen, was wir auch gleich die letzte Ecke nochmal ansprechen, auch Glück dazu gehört, aber sich auch immer ein, zwei Leute davor geschmissen haben, sich immer weitergemacht haben, im 16er davor gehauen haben.
Da war ein richtiger Wille dahinter, das Spiel jetzt einfach so zu gewinnen, egal wie, wenn es 3-2 so ausgeht, dann ist es okay. Das hast du richtig gemerkt. Ein bisschen wacher in der Situation, die du jetzt gemeint hast, mit dem Kopfball an an die Latte, die dann so zurückspringt und dann sind es 3, 4, 5 Meter vorm Tor, klärt dann einer vor euch vor Aaron Seidel, der dann ein bisschen blöd aus der Wäsche guckt. Aber da war halt einfach wacher, da war einfach, also euer Spieler war einfach wacher und mehr da. Es hört sich immer so an, er wollte es mehr, aber der hat halt da war halt ähnlich wie jetzt dann in der letzten Aktion, da war auch, da steht dann keiner völlig, die Linienspieler alle ein bisschen, alle ein bisschen so am Überlegen, am Träumen und St. Pauli war halt einfach Ball weghauen, reinschmeißen, Hauptsache das Ding ist weg oder geht nicht ins Tor, so richtig, richtig eklig dann aber auch für mich.
Ja, was hast du denn, die letzte Ecke haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen, hast du da irgendwas zu sagen oder wollen wir es einfach weglassen?
Ach, das zeigt, also es rundet den Eindruck der Lilien-Saison so ein bisschen ab, den wir bisher hatten. Man investiert viel, kommt zurück, versaut sich ein bisschen und dann kriegst du nochmal die Chance und dann, ach nee, komm, lass, schieß mal nicht rein, ist egal. Nächstes Spiel wird besser. Markus Anfang sagt immer, die Jungs müssen sich dann jetzt belohnen und das hörst du halt dann jetzt schon knapp 20 Spieltage lang. Dann denkst du, oh, juhu, belohnt euch doch mal, aber irgendwann, aber es wird nicht besser vom Gefühl her, es ist sau unglücklich, aber das ganze Spiel und also wir waren da jetzt nicht chancenlos. Das gibt mir so ein bisschen Hoffnung für die nächsten Aufgaben, die Darmstadt erwartet, die durchaus weniger spektakulär sind als eure Spiele. Oder zumindest als das nächste.
Was würdest du denn unterm Strich sagen? Ich würde mal aus unserer Sicht sagen, glücklich gewonnen aufgrund der beiden Chancen gegen Ende, aber nicht unverdient gewonnen. Würdest du da mitgehen?
Ja, so ein 2-2 wäre natürlich, nicht nur weil ich es getippt hätte, okay. Ja. Aber ja, schlussendlich musst du die Geschenke annehmen, die du bekommst und das hat St. Pauli einfach besser gemacht und dann ist das in Ordnung. Es ist ärgerlich, aber es ist okay, dass ihr dann am Samstag die 3 Punkte geholt habt. Von daher ein glücklicher Sieg, der aber auch nicht unverdient ist.
Okay, dann sind wir uns da ja schon einigermaßen einig.
Auf jeden Fall.
Ihr spielt jetzt nächstes Wochenende zu Hause gegen Karlsruhe. Was müsste denn da das Motto sein? Endlich mal belohnen oder wie?
Endlich mal belohnen. Nochmal 3 Punkte holen und auch fürs Gefühl, dass man jetzt nicht wieder so ein Negativmomentum reinkommt und dann sagt man einfach, ja gut, man holt halt die Punkte daheim, das ist blöd gesagt. Es wäre schön, aber Karlsruhe ist auch so ein Gegner, gegen den wir es in den letzten Saisons nie gut aussahen. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptischer. Die Statistik sprach bei euch deutlichere Bände für uns. Und wir sind jetzt so in dem Status oder so weit in der Saison, dass wir jetzt sagen, nach oben geht gar nichts. Bin mir ziemlich sicher, das müssten 13, 14 Punkte sein. Das guckt auch, darauf schaut auch keiner, glaube ich, ernsthaft. Aber nach unten ist die Gefahr mit 5 Punkten auf Platz 16 natürlich greifbarer und auch trügerisch. Das ist eine trügerische Sicherheit. Also das sind ja nur 2 Spiele. Wenn du Pech hast, dann bist du ganz unten drin. Deswegen jetzt erstmal heißt, glaube ich, punkten, punkten, punkten. Egal, ob es jetzt 1 oder 3 ist, aber überall jetzt nicht mehr groß die Punkte liegen lassen oder verlieren. Das wäre jetzt ganz wichtig. Einfach jetzt einfach schauen, dass wir die 38 oder 40 schnell zusammenkriegen. Und dann, es ist ja auch nicht mehr so lang, also deswegen hängst du da jetzt ein bisschen drin in der Luft, nämlich, wo geht's denn jetzt endgültig hin?
Markus Anfang hat auch noch sehr oft nach dem Spiel betont, dass er kein Glück haben möchte, aber einfach weniger Pech, obwohl er irgendwie ein paar Mal vorher schon gesagt hat, dass er die beiden Worte nicht mehr in den Mund nehmen will.
Ja.
Du hast vor dem Spiel noch gesagt, dass es vor ein paar Wochen einmal auch so ein bisschen unruhiger geworden ist, wo ihr noch ein bisschen mehr unten drin wart. Glaubst du, ob das sozusagen in 1-2 Wochen, falls ihr wieder verlieren solltet, nochmal so kommen könnte? Oder glaubst du, ob da eher eher ein ruhigeres Umfeld ist.
Ich denke, dass das kommt viel drauf an. Also es hilft ja jetzt eigentlich, dass Sandhausen regelmäßig Führungen verspielt. Und das kommt halt drauf an. Ich sehe da zum Beispiel dann noch Osnabrück als eine Mannschaft, die noch schlechter ist als wir. Es wird trotzdem nicht die Saison, die wir alle erwartet haben. Und deswegen kann, also, das kann schnell kippen bei uns auch. Das hat man bei Thorsten Frings gesehen, dem es ewig der treue Schwur kam und so weiter und so fort. Und dann war er ratzfatz dann doch weg. Das geht hier ganz schnell auch. Und das ist, da wird aber nichts von langer Hand vorbereitet, sondern das ist dann schon eine Sache von vielleicht 2 Wochen oder sowas. Also hätten wir letzte Woche nicht die 3 Punkte geholt und stünden jetzt mit 22 da, dann wäre es ganz, ganz eng für Markus Anfang, weil es ist einfach auch schon eine wirtschaftliche Sache zu überlegen, oder es ist schon notwendig, drin zu bleiben, gerade mit dem Stadionbau im Hinterkopf, weil die, selbst bei uns kommen dann in der dritten Liga keine 18.000 mehr, oder da wirst du vielleicht noch deine Dauerkarten verkaufen, so 8.000, 9.000 wahrscheinlich in dem Dreh rum, und dann hast du dann, wenn es gut läuft, mal 15, aber wenn es dann in Bayern 2 kommt, dann sind es wahrscheinlich dann auch nur 10.000 oder 8.000, was verglichen zu vor 10 Jahren natürlich eine große Steigerung ist, aber da würde dann schon ein bisschen geguckt werden, was durchgerechnet werden, was ist denn jetzt praktischer für uns. Und das wäre dann, oder besser, und das wäre dann natürlich dann da nochmal das Mittel zu wählen und zu gucken, um da nochmal die Impulse zu setzen. Man hat gesehen, dass die Mannschaft durchaus in der Lage ist, mit guten Teams aus der zweiten Liga mitzuhalten. Das ist jetzt nicht nur auf euch, sondern es geht noch auf andere, aber sie ist auch unheimlich unkonstant, dann liefern sie Spiele ab, die nur zum Haare raufend sind, weil ich habe das Paderborn-Spiel gegen uns gesehen, aber sonst noch kein Spiel von Paderborn und wundere mich dann immer über die Ergebnisse, die sind jetzt auch keine Weltmannschaft, ja, die sind glaube ich auch Zehnter oder Neunter in dem Dreh rum, dann warum spielen die nicht weiter oben mit? Ja, weil da Darmstadt völlig einen schwarzen Tag erwischt hatte und Paderborn wie eine Weltmannschaft dastehen ließ. Also es ist alles noch im Fluss. Es kann da sehr schnell, sehr dynamisch werden.
Okay, so. Wir spielen, haben nächste Woche das Hamburger Stadtderby, wo wir schon alle drauf hinfiebern. Ich bin ja für meinen Pessimismus bekannt. Und das letzte Mal, wo alle so euphorisch waren und der andere Verein aus Hamburg ein bisschen Angst vor uns hatte, wo Alex Meyer bei uns gespielt haben, haben wir 4-0 verloren. Ich hoffe mal, dass ich Unrecht behalte und ich will auch niemandem die Vorfreude nehmen. Aber da wollte ich nochmal drauf hinweisen. Aber an sich, nachdem er HSV auch noch, ich glaube gestern war es 3-2 bei Würzburg verloren hat, sind eigentlich alle Zeichen ganz gut, aber das war halt letztes Mal, wo wir verloren haben, war es eine ähnliche Gefühlslage. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall nochmal loswerden. Daniel, willst du noch irgendwas zum Ende loswerden, sagen, klagen, sonst irgendwas?
Ich bin ganz froh, dass die Punkte, die ich oder die auch du angesprochen hast am Donnerstag vor dem Spiel zum Beispiel, jetzt natürlich, da trifft immer der Stürmer und der Mittelstürmer und ich konnte dann auch und als ich dann über Matthias Honsack gesprochen habe, der dann diese Chance in der 70. am 1:1 gegen Stojanovic verballert hat, auch sagen, da sieht man, ja, er ist halt dann doch kein Weltstürmer, dass ich da Recht behalten habe oder dass wir da jetzt keinen Quatsch erzählt haben, bin ich bei, ich mache mal bei einem Podcast zu Gast aus eurer direkten Nachbarschaft, also gegen euren Gegner in der nächsten Woche. Da habe ich dann immer von Daniel Heuer-Fernandes geschwärmt, den uns der Verein da weggekauft hat im Sommer vor anderthalb Jahren. Ja. Und er hat dann immer regelmäßig daneben gegriffen. Und deswegen bin ich froh, dass es jetzt richtig war mit meiner Prophezeiung oder mit meinen Einschätzungen über die Spieler. Ja, ansonsten, das ist, glaube ich, eine ganz nette Atmosphäre, war das ja auch immer. Ihr habt auch schreiende Funktionäre,
ja,
oder anfeuernde. Das ist ja immer ein ganz nettes Nebenbei-Geplänkel.
Ja, wunderbar, Daniel. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Infos, für dein Gespräch und auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Danke für euer Interesse. Genießt die Woche vom Derby und ja, kommt gut durch. Tschüss.
Tschüss.